Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 56. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sprechen hier ungefähr einmal im Monat und wir entschuldigen uns für die Verspätung, denn diesmal haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, über juristische, feministische Themen, über gleichstellungspolitische Anliegen, die sich im Recht verhandeln lassen. Und mein Name ist wie immer Selma Garter, ich bin Juristin in Berlin und ich spreche hier mit
Dana Valentina, ich bin Juristin aus Hamburg.
Heute, Dana, haben wir ein Thema, was uns schon lange bewegt, aber dieser Tage, glaube ich, noch mehr bewegt und ja, erschüttert vielleicht. Wir haben gesprochen über Deepfakes mit der Jurastudentin und Aktivistin und Selbstbetroffene von bildbasierter sexualisierter Gewalt mit Theresia Krone. Das Gespräch haben wir schon vor ein paar Wochen aufgenommen, aber aktueller könnte diese Folge ja jetzt nicht kommen, denn wir sind sauer.
Ja, ich muss auch sagen, also wir sind, glaube ich, echt wütend und den Anlass kennen hier wahrscheinlich alle, die Justitias Töchter hören, denn ich gehe davon aus, dass die allermeisten auch die Spiegelrecherche zum Fall von Colleen Fernandez mitbekommen haben, die jetzt kürzlich öffentlich gemacht hat, dass sie von Deepfakes, von, so wie sie es nennt, virtueller Vergewaltigung betroffen ist und dass dafür verantwortlich ist ihr Ex-Ehemann Christian Ulm.
Ja.
Das sind ganz krasse Schilderungen, was sie da berichtet, was ihr widerfahren ist. Die sind aber gar nicht neu, muss man dazu sagen. Also sie ist damit schon vor einigen Jahren an die Öffentlichkeit gegangen und hat zum Beispiel in Dokumentationen darüber gesprochen, dass sie immer wieder betroffen ist von Deepfakes, die von ihr erstellt werden, also Fotografien, auf denen sie sexualisiert dargestellt wird, pornografische Videosequenzen. Dann gibt es mehrere Konstellationen von Identitätsdiebstahl. Also es wurde sich als sie ausgegeben im Internet und eben auch unter Einsatz dieser Fotografien wurde Kontakt aufgenommen zu Personen, die sie auch tatsächlich persönlich kennt, also die sich auch in ihrem beruflichen Umfeld unter anderem bewegen. Und das alles, das skandalisiert sie nicht erst seit jetzt, sondern schon seit einiger Zeit. Neu hinzugekommen ist eben diese Information, dass der Täter oder jedenfalls einer der Täter ihr Ex-Ehemann ist.
Ja, genau. Und diese Information ist jetzt in dem Fall Colleen Fernandez neu, dass das ihr Ex-Ehemann ist und das führt dazu, dass es ein Fall ist, den die Öffentlichkeit jetzt sehr interessiert und auch sehr bewegt. Aber man muss dazu sagen, auch das ist ja sozusagen statistisch gesehen auch nichts Neues. Also wir im Deutschen Juristinnenbund und Feministinnen, die sich schon lange mit dem Thema sexualisierter Gewalt beschäftigen und dazu gehört eben auch bildbasierte sexualisierte Gewalt, weisen darauf hin, dass die Täter häufig aus dem Nahumfeld kommen. Was auch nicht ganz neu ist an dem Fall, aber was ich denke, jetzt auch nochmal sehr stark diskutiert wird oder worauf sie auch aufmerksam macht, sind die Schutzlücken, die bestehen im deutschen Recht. Also die Frage, wie geht das Recht derzeit mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt oder bildbasierter sexualisierter Gewalt um? Und da muss man sagen, der Befund ist sehr wenig zufriedenstellend. Diese Erfahrung hat Colleen Fernandez gemacht. Diese Erfahrung hat auch unser heutiger Gast gemacht, Theresia Krone, mit der wir auch darüber gesprochen haben. Und auch hier fordert unter anderem der Deutsche Juristinnenbund schon lange eine Schließen der Schutzlücken im Strafrecht, aber auch darüber hinaus. Der Deutsche Juristinnenbund hat schon im Juni 2023 ein Policy Paper zu dem Thema veröffentlicht. Wir haben im Podcast schon über das Thema gesprochen in der Folge 39 aus November 2023 mit Anja Schmidt, wo es auch darum ging, wie schützt das Strafrecht eigentlich gerade Betroffene und wo schützt es eben gerade nicht.
Die Forderungen sind also nicht neu. Und jetzt hat anlässlich des Falls Fernandez aber das Thema nochmal so ein bisschen Fahrt aufgenommen und zwar auch politisch, denn es hat jetzt zwischenzeitlich auch die Bundesjustizministerin angekündigt, dass hier ein Gesetzentwurf für ein digitales Gewaltschutzgesetz, das muss man sagen, ist schon länger angekündigt, dass das jetzt aber tatsächlich passieren soll und das auch relativ kurzfristig. Wir sind gespannt, weisen an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass der DJB da eben auch schon verschiedentlich Expertise ausgearbeitet hat, auf was alles zu achten ist dabei.
Genau. Und du sagst es ist eigentlich ein politischer Prozess, der hat jetzt gerade nochmal an Fahrt aufgenommen. Wir haben jetzt aktuelle Ankündigungen, aber wir haben ja schon seit geraumer Zeit auch relativ konkrete Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Wir haben einen Gesetzesentwurf vom Bundesrat und wir haben aber auch, du hast es gesagt, verschiedene konkrete Vorschläge aus der Zivilgesellschaft und auch von unserem Gast, von Theresia Krone. Die hat nämlich ihre Erfahrungen zum Anlass genommen, tatsächlich sich auch juristisch mit dem Thema auseinanderzusetzen und hat ganz konkrete Vorschläge auch ausgearbeitet, in Anschluss zum Beispiel auch an diesen Bundesratentwurf, wie aus ihrer Sicht Betroffene von insbesondere sexualisierten Deepfakes durch das Strafrecht bestmöglich geschützt sein könnten. Über diesen Entwurf oder ihre Vorschläge, über ihre Erfahrungen und überhaupt über sie als Person haben wir mit ihr gesprochen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach mal rein ins Gespräch.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute einen ganz besonders tollen Gast bei uns haben, nämlich Theresia Krone. Und wie immer wollen wir zuallererst, bevor wir ins Gespräch kommen, unseren heutigen Gast auch vorstellen. Und das darf ich heute machen. Theresia studiert seit 2020 an der Universität zu Köln und auch in Paris Jura auf Staatsexamen und hat dabei auch einen deutsch-französischen Schwerpunkt absolviert. Aktuell befindest du dich in der Vorbereitung für das Examen. Wir können uns alle noch erinnern an diese Zeit. Bevor du das Jurastudium gestartet hast, fangen wir mal ganz vorne an. Bist du 2002 in Schwerin geboren und du hast dich schon als Schülerin und dann später auch als Studentin in ganz vielen Bereichen engagiert und als Aktivistin eingesetzt. Begonnen hat das Ganze oder jedenfalls mit einem sehr starken Schwerpunkt sehr früh im Bereich des Klimaaktivismus. Du warst unter anderem bei Fridays for Future ganz lange tätig. Du hast dann zusätzlich ein weiteres großes Thema, mit dem du auch eine große Sichtbarkeit hast, aufgemacht, nämlich das Thema Endometriose. Du bist regelmäßig dabei, Beiträge zu schreiben zu diesen und anderen Themen auf Social Media, in Zeitungen, du bist in Podcasts zu hören und du bist für dein vielfältiges Engagement auch ausgezeichnet worden. Im Jahr 2024 mit dem Movers of Tomorrow Award. Ein Preis, der sich also für besonders junge Menschen, die sich sehr stark engagieren, einsetzt und diese auszeichnet. Und jetzt jüngst, das ist noch gar nicht so lange her, mit der Initiative End Endosilence durch den Deutschen Engagementpreis. Den habt ihr Ende des Jahres 2025 erhalten.
Yay!
Richtig toll. Wir haben uns persönlich kennengelernt im letzten Herbst, im November, beim Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen im Bundestag bei einer Veranstaltung. Und daraus wird schon erkennbar aus diesem Thema, dass du dich auch noch in einem weiteren Themenfeld engagierst, nämlich gegen sexualisierte Gewalt, vor allen Dingen im Netz. Und darüber werden wir heute bestimmt auch sprechen.
Ich hoffe es. Vielen Dank. Ich freue mich voll, hier zu sein. Ich habe das dir, Dana, auch schon gesagt, als wir uns getroffen haben im November. Ich habe gerade in den ersten Semestern den Podcast sehr, sehr viel gehört. Ich hatte das Gefühl, mir haben manchmal so die weiblichen Vorbilder gefehlt und die feministische Perspektive. Und die habe ich in diesem Podcast gefunden. Deswegen ist das jetzt ein Full-Circle-Moment für mich, dass ich jetzt hier zu Gast sein darf. Danke.
Und für uns, wir fühlen uns sehr geehrt.
Ja, total, richtig schön. Liebe Theresia, wir haben heute aus unserer Perspektive eine ganz große Persönlichkeit zu Gast. Und großen Persönlichkeiten, die wir hier ab und zu Gast haben. Im Podcast stellen wir meistens eine Einstiegsfrage, die unterschiedliche Formen annehmen kann oder Facetten. Und dich würde ich gerne fragen, Dana hat es gesagt, und auch wenn man dich jetzt googelt, dann wirst du vorgestellt oder immer präsentiert als Aktivistin. Wenn du dich denn selbst überhaupt mit dem Begriff identifizierst, das kannst du ja gleich sagen, wäre meine erste Frage an dich, angesichts des vielfältigen Engagements und der vielen Themen, die wir auch gerade gehört haben, wenn du so auf einen Begriff runterbrechen würdest, Aktivistin wofür oder wogegen eigentlich?
Puh, also erstmal, ich bin keine große Persönlichkeit, ich bin 1,60 Meter groß und das muss ich kurz klargestellt haben, aber danke. Und ich glaube, ich habe den einen Begriff noch nicht so final gefunden, aber ich würde vorläufig sagen, geht es mir schon um Gerechtigkeit. Und das ist, glaube ich, auch so der Begriff, der diese ganzen Themen verbindet. Also ich hatte schon immer ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden. Also so wirklich im Kindergarten hat das begonnen, in der Schule. Ich habe auch sehr oft Konflikte mit Lehrkräften gehabt, wenn ich etwas als ungerecht wahrgenommen habe. Nicht mir gegenüber, sondern vor allem anderen gegenüber. Und irgendwie hat das dann später dazu geführt, dass ich dann diese Ungerechtigkeiten auch öffentlich angesprochen haben. Zuerst war es so Klima mit den Fridays for Future Protesten und später habe ich dann gemerkt, krass, ist ja heftig, was ich hier erfahre in unserem Gesundheitssystem, wie mit Frauen umgegangen wird, mit Frauengesundheit. Hab dann über meine Krankheit Endometriose öffentlich gesprochen. Genauso ist das jetzt mit der digitalen Gewalt, die ich einfach als Aktivistin im Internet erfahren habe. Und dann dachte ich irgendwie, krass, das ist ja ungerecht, wie unser Rechtssystem damit umgeht, wie die Öffentlichkeit damit umgeht, die Politik, wie unsichtbar das bleibt. Und deswegen, ich glaube, das klingt immer so pathetisch, aber wahrscheinlich ist es der Begriff Gerechtigkeit.
Das ist ja auch für viele eine Motivation, sich dann mit Recht auch durchaus zu befassen. Da wollen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wir haben so in der Vorbereitung auch ein bisschen versucht, so zurück zu überlegen, wann und wo wir uns eigentlich eingesetzt haben und engagiert haben für rechtspolitische Forderungen oder auch andere Themen. Und haben uns so ein bisschen fast wie so Omas gefühlt, weil wir dann immer so ein bisschen über das Internet quasi heute gesprochen haben. Wir hatten, glaube ich, damals teilweise einfach noch so ganz andere Formen. Also Selma und ich haben uns mit auch einer anderen Kollegin zusammen im Studium noch gefunden und haben uns damals unter anderem gegen Sexismus in der juristischen Ausbildung eingesetzt. Und da haben wir dann so einen Beitrag geschrieben in der Verbandszeitschrift vom Deutschen Juristinnenbund und fanden das irgendwie alles so eine ganz aufregende Form, die das gefunden hat. Und hatten einen Tumblr, das quasi hatte man so früher, bevor es Instagram gab. Das waren so die Formen. Und jetzt hat ja dein Aktivismus eigentlich stattgefunden zu einer Zeit, in der der auch automatisch sehr stark verbunden war mit sozialen Medien, ne? Also ist das was, was inhärent mit deinem Aktivismus verbunden ist?
Also ich kann jetzt so, wie Dana gerade von Tumblr redet, kann ich jetzt von Twitter reden. Ich glaube, der Unterschied ohne Social Media wäre gewesen, dass es sich relativ schnell alleine angefühlt hätte. Weil ihr müsst euch vorstellen, Schwerin ist keine große Stadt, ne? Also wir sind ein bisschen unter 100.000 Einwohner. Es gibt da auch keine Uni oder eine große Hochschule oder so. Deswegen ist halt auch so, es gibt halt Leute bis 18 und dann gibt es Leute ab 30. Aber das sind eigentlich entweder Beamte oder halt Rentner. Und ich liebe Schwerin, das soll gar nicht abfällig klingen, aber es fühlt sich sehr nach so einer Kleinstadt an, auch wenn es eine Hauptstadt ist, Landeshauptstadt. Und ich glaube, also wenn man da jetzt für Klimaschutz wirbt, ist man da jetzt nicht der Rockstar in dem Sinne, dass alle das toll finden oder dass das irgendwie das Thema ist, was Leute total bewegt oder so. Man ist da eigentlich in einer ziemlich krassen Minderheit und das hätte sich, glaube ich, sehr schnell alleine angefühlt. Und durch Twitter habe ich angefangen, halt so ein bisschen auch von meinem Aktivismus zu erzählen. Habe aber auch die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel anderen Aktivistinnen zu folgen oder ne, so Journalistinnen aus der Hauptstadt und konnte mich dann so in so einen Diskurs, den es vor Ort vielleicht gar nicht so gab, total reinwerfen. Irgendwie hatte dann auch relativ schnell, weiß nicht, 10.000 Follower auf Twitter oder so. Und hatte dann auch Aufmerksamkeit bekommen von Leuten, die so bundesweite Vernetzungsarbeit machen, die auf mich zukamen und meinen, hey Theresia, was machst du da eigentlich in Schwerin? Was geht da ab? Wir haben gehört, da ist irgendwas mit Nord Stream, da ist irgendwas mit einer Klimastiftung. Und ich glaube, diesen Zugang zu so anderen Menschen hätte ich nicht gehabt. Und ich glaube, ich hätte dann irgendwann entmutigt vielleicht auch so mich ein bisschen zurückgezogen durch Social Media. Also vor allem damals Twitter und aber später dann auch zum Beispiel Instagram hatte ich die Möglichkeit, auch so viele Freunde zu finden, die ähnlich ticken, die ein ähnliches Gerechtigkeitsgefühl hatten. Und ich würde sagen, das war so die erste Instanz oder das erste Level, wo Social Media wirklich einen großen Beitrag für mich geleistet hat, ja.
Und wann kam eigentlich oder wann war dir klar, dass es auf der beruflichen Ebene mit der universitären Ausbildung Jura werden würde?
Boah, das ist jetzt glattes Eis. Also ich könnte jetzt so verschiedene Geschichten erzählen, die alle wahr sind. Ehrlicherweise, ich wollte nach dem Abi unbedingt eine Pause, weil ich so, glaube ich, mich in dem Schulsystem oft nicht so wohl gefühlt habe. Mir war aber relativ schnell klar, ich werde jetzt nicht ein freiwilliges Jahr machen, um dann im Homeoffice zu sitzen. Also deswegen macht man kein freiwilliges Jahr. Und dann hieß es, okay, dann studiere ich, dann habe ich ein paar Semester schon mal weg. Eigentlich wollte ich Soziologie studieren. Mir wurde dann aus meinem Umfeld so ein bisschen gespiegelt, naja, wenn man Soziologie studiert, dann wird man Taxifahrerin. Also was offensichtlich Quatsch ist. Aber dann dachte ich so, hat mir jemand von diesem Studiengang in Köln erzählt und ich wusste so, man muss sich da schon früher bewerben. Und ich dachte eher so, ich bewerbe mich und dann kann ich ja gucken, weil dann ist ja eh die Bewerbungsfrist früher als für alles andere. Und dann kann ich immer noch Nein sagen, aber dann habe ich eine Option. Und in Paris 2 Jahre studieren und leben klingt auch nett. Und dann habe ich dieses Bewerbungsschreiben geschrieben und ich muss sagen, ich habe mich selbst überzeugt, weil es so gut war. Deswegen ist es nicht so diese romantische Geschichte. Ich wollte schon immer Anwältin werden und dann die indigenen Völker vor der Rodung des Regenwaldes retten, sondern das war alles ein bisschen Zufall und am Ende auch Beeinflussung von meinem Umfeld. Und in meinem Bewerbungsschreiben habe ich vor allem halt geschrieben, dass ich denke, dass Jura ein Werkzeugkasten ist. Und für all diese Themen, für die ich mich interessiert habe, ist das, glaube ich, ein guter Werkzeugkasten. Und ich mache das, weil ich es toll finde, was ich mit Jura machen kann.
Naja, ich finde es einfach, es wirft schon spannende Fragen auf, weil das ja auch gemeinhin als sich was eigentlich gegenseitig Ausschließendes verstanden wird. Also Aktivismus und Arbeiten mit Recht. Und ich finde, es ist auch immer wieder ein Spannungsfeld, weil man natürlich, wenn man mit Recht arbeitet, automatisch an Grenzen stößt. Und Aktivismus ja häufig dazu da ist, irgendwie Grenzen aufzubrechen oder zu erweitern oder zu verschieben, ne? Und deswegen fände ich spannend, ob du das eigentlich auch so wahrnimmst.
Ich glaube, am Anfang habe ich sehr getrennt betrachtet, weil das eine war, hat sich auch manchmal, also mein Jurastudium hat sich, glaube ich, manchmal eher wie so eine Pflichtveranstaltung halt angefühlt oder ne, Mittel zum Zweck. Und Aktivismus war dann so der Ort, wo ich meine Freunde hatte, wo ich mich ausgelebt habe, wo ich Sinn auch gefunden habe und natürlich auch so eine Selbstwirksamkeitserfahrung, die ich ja wahnsinnig früh machen durfte, muss man wirklich sagen. Also ich finde, das ist ein krasses Privileg. Und am Ende habe ich dann einfach geguckt, dass ich während des Studiums total viel Zugang zum Recht hatte und zu der Rechtspraxis. Also ich glaube, ich konnte mir diese Motivation dann dadurch holen, nicht, dass ich in der Vorlesung saß, sondern dass ich halt zum Beispiel, ich bin in die Rechtshilfe gegangen von Fridays for Future, also habe mit meinem Wissen, was ich im Studium gelernt habe, anderen Aktivistinnen geholfen, wenn es um Ordnungswidrigkeiten ging oder manchmal auch um die Vermittlung von Anwälten oder habe mit Anwältinnen zusammengearbeitet, wenn es versammlungsrechtliche Fragen gab. Und alleine solche Sachen dann zu erleben, hat mich dann wiederum auch motiviert in der Vorlesung, weil ich wusste, ah, das habe ich schon mal gehört. Wir hatten doch diesen Fall Versammlungsrecht. Stimmt, das ist ja so und so gewesen. Schön, dass ich jetzt auch nochmal lerne, wie es systematisch wäre und so. Vor allem habe ich dann auch angefangen, mit HateAid zusammenzuarbeiten, weil ich, da können wir gleich nochmal mehr drüber reden, aber ich habe eben dann auch sehr stark so diese Erfahrung gemacht, digitale Gewalt zu erleben. Und auch das hat ein bisschen diese Krise ausgelöst, die ich hatte, weil mit dieser Gewalterfahrung bin ich zu den Behörden gegangen und wurde eigentlich immer nur wahrgenommen, gefühlt, ja, habe ich Ablehnung erfahren und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich werde hier nicht ernst genommen und ich werde alleine gelassen und unser Rechtssystem schützt mich nicht und bewusst gegenzuarbeiten war dann so ein bisschen meine Überlebensstrategie und ich habe dann gesagt, ich gucke mir jetzt an, wie Anwältinnen das machen, die genau diese Themen bearbeiten, die genau Leute wie mich vertreten und die genau vielleicht auch strategische Rechtsfortbildung betreiben und gucken, was das deutsche Rechtssystem eigentlich ermöglicht, wenn man am Ball bleibt, viel Zeit investiert und vielleicht auch den Weg frei macht. Und ich glaube, dadurch, dass ich das dann sehen konnte, also ein Beispiel wäre jetzt so der BGH-Fall von Renate Künast, die ihr ja auch schon im Podcast hattet, da durfte ich ein bisschen von der Kanzleiseite begleiten. Und so das zu erleben und zu sehen, dass das möglich ist, ja, solche Grundsatzentscheidungen herbeizuführen, Plattformen in Verantwortung zu nehmen und so, hat mir, glaube ich, ein bisschen so Vertrauen wiedergegeben. Ich sage nicht, dass alles gut ist, sondern ich habe einfach gesehen, dass unser Rechtsstaat nichts Rigides ist, sondern auch etwas, was man beeinflussen kann. Und ich glaube, das war dann der Moment, wo ich wieder vielleicht so ein bisschen Feuer, Liebe zum Juristischen gefunden habe, weil ich diese Grenze von der Rechtsstaat ist etwas, das lerne ich und das ist theoretisch und mein Aktivismus ist mein praktisches, kreatives. Diese Grenze habe ich aufgelöst und dann konnte ich da, glaube ich, auch so ein bisschen Freude wiederfinden.
Und hast damit ja auch ein weiteres Betätigungsfeld gefunden, das dann wieder auch ne, dich als Aktivistin ja auch beschäftigt. Ich würde da gerne etwas näher einsteigen, wenn du dazu bereit bist, dazu zu sprechen. Das sind ja im Prinzip so die Schattenseiten von Aktivismus und vielleicht auch besonders die Schattenseiten von einem Aktivismus, der auch stattfindet in den sozialen Medien oder jedenfalls auch mit einer Sichtbarkeit im Internet einhergeht und, glaube ich, eine Erfahrung, die viele machen, die sich irgendwie im Themenfeld zum Beispiel Klima, Antidiskriminierung, Feminismus engagieren, dass sie Anfeindung erleben, dass sie Hate Speech ausgesetzt sind, dass sie auch so mit dieser vielleicht Verrohung der Sprache oder Radikalisierung konfrontiert sind und gerade auch Frauen und marginalisierte Personen besonders noch betroffen sind von Herabwürdigungen, die dann auch sexualisierter Natur sind, von sexualisierter Gewalt. Das ist ja etwas, was du auch erlebt hast als Aktivistin, die öffentlich zu bestimmten Themen spricht.
Genau, also vielleicht nochmal für Kontext. 2024 vor der Europawahl gab es so diese Debatte um TikTok und auch um die quasi Hegemonie von der AfD auf TikTok, also dass die AfD einfach so viel Reichweite mehr hatte als die anderen Parteien. Die anderen Parteien haben ja auch teilweise gesagt, sie wollen gar nicht auf TikTok gehen, weil das ein chinesischer Konzern ist. Und ich habe das auch zum Beispiel in Schwerin wahrgenommen, wo ich natürlich immer noch Freundinnen und Freunde oder Familienmitglieder hatte, die jünger waren, die mir dann gesagt haben, ja natürlich will die Hälfte meiner Klasse die AfD so. Und das war für mich so ein Schock. Und habe das auch bei Freundinnen und Freunden und deren Geschwister und so wahrgenommen. Und wir haben dann gesagt vor der Europawahl, wir machen jetzt eine Gegenbewegung. Ja, also Reclaim TikTok hieß das. Wir haben versucht, den öffentlichen Diskurs darauf zu lenken. Wie kann das eigentlich sein, dass die demokratischen Parteien diese Plattformen links liegen lassen? Und wir quasi Kindern und Jugendlichen so Propaganda von Rechtsextremisten, Islamisten und so weiter aussetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir posten jetzt alle jeden Tag ein Video bis zur Europawahl. Und das war so ein bisschen die Challenge. Ich habe dann eben angefangen, TikTok zu machen und Kurzvideos, habe irgendwie gemerkt, Leute mögen das, wenn ich rede oder das klickt sich gut oder so. Und das war das erste Mal, dass ich angefangen habe, so Social Media auch wirklich strategisch zu nutzen für meinen Aktivismus. Das heißt, es hat 2024 angefangen und genau, das ist so ein bisschen der Kontext. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass zum Beispiel die digitale Gewalt schon weitaus vorher stattgefunden hat. Also zum Beispiel die sexualisierten Deepfakes, die es von mir gab, also wo eben so Nacktbilder von mir erstellt wurden. Das hat angefangen im November 2023, also lange bevor ich irgendwie so krass auch als Content-Creatorin oder Influencerin wahrgenommen wurde. Ich glaube, damals hatte ich vielleicht 4.000, 5.000, 6.000 Follower auf Instagram. Also jetzt kein riesengroßer Account, keine riesengroße Reichweite, aber das hat schon gereicht. Und ich glaube, meine erste Strafanzeige habe ich gestellt mit 17. Da hat mich jemand angerufen, mir gesagt, dass er mich missbrauchen möchte. Und deswegen, ich sage das, weil ich glaube, es wird immer so wahrgenommen als, ja, okay, das passiert ja nur, wenn man sich exzessiv in die Öffentlichkeit stellt oder so. Das ist nicht so. Also, wie gesagt, es hat mit 17 begonnen. Da war ich nicht groß auf Social Media aktiv. Da war ich einfach nur jemand, der Demos in einer Kleinstadt oder mittelgroßen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern organisiert hat. Aber ja, das beeinflusst natürlich mein Leben fundamental. Und ich bekomme das auch von meinen Freundinnen mit, die sich auch politisch engagieren. Und das sind nicht nur die Leute, die bei Markus Lanz sitzen, sondern das geht schon los, wenn man sich kommunalpolitisch engagiert.
Und du hast gesagt, du hast deine erste Strafanzeige mit 17 gegen diesen Anrufer gestellt. Du hast dich dann ja auch entschieden, gegen die, was du jetzt beschrieben hast, diese sexualisierten Deepfakes zur Wehr zu setzen. Und das hast du ja auch schon vorhin angedeutet. Das war eigentlich so ein Moment, der eher frustrierend war.
Ja. Also als ich 17 war, bin ich damals zur Polizeiwache gegangen, ganz oldschool, und habe gesagt, hallo, ich würde gerne Strafanzeige stellen. Dann habe ich erzählt, was los ist. Dann haben die mich hochgeschickt zum Staatsschutz und dann saß ich da vor einer Kriminalkommissarin und die hat dann gesagt, ich verstehe das nicht, Frau Krone, Sie sind doch viel zu jung, um politisch engagiert zu sein. Ich glaube, das war ein Klassenkamerad, der ihn Streich spielen wollte. Und das klingt jetzt wirklich so, als hätte ich mir das ausgedacht oder so, aber wirklich an dem Tag war gerade mein Gesicht das Titelbild der Lokalzeitung. Und diese Zeitung lag so auf der Kommode neben ihrem Schreibtisch und ich habe dann darauf verwiesen und meinte, sehen Sie diese Zeitung, das ist mein Gesicht. Glauben Sie mir jetzt, dass ich genug in der Öffentlichkeit stehen kann, auch wenn ich jung bin, dass das auch eine politisch motivierte Straftat sein könnte. Und dann meinte sie, ja, okay, aber wir können eh nichts machen, weil die Nummer war unterdrückt. Und dann habe ich ihr erklärt, dass die Staatsanwaltschaft bei meinem Telefonanbieter sehr wohl eine Abfrage starten könnte. Und sie meinte, das wüsste sie jetzt nicht so. Und dann habe ich halt 6 Monate später den Post bekommen, dass das Verfahren eingestellt wurde, weil der Täter nicht ermittelt werden konnte. Und das war eigentlich meine Erfahrung die gesamten nächsten 4, 5, 6 Jahre. Und deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, Sachen zur Anzeige zu bringen. Also gerade wenn ich so einen Shitstorm auf Twitter oder so hatte, dachte ich immer so, ja, also ganz ehrlich, das ist nicht mal wert, dass ich mich da jetzt reinversetze, dokumentiere und so weiter. Wusste aber natürlich von anderen, dass die zum Beispiel mit Hate Aid zusammenarbeiten. Und ich dachte immer so, wenn es wirklich schlimm wird, dann mache ich das vielleicht nochmal, dann suche ich mir nochmal Hilfe. Und als ich dann das erste Mal diese sexualisierten Deepfakes von mir gesehen habe, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist der Moment, wo du es nicht mehr alleine aushalten musst, wo du, also ich meine, das ist auch eine komische Mentalität, ne, zu denken, ich muss das aushalten. Aber das war halt leider so ein bisschen, ja, was ich gedacht habe. Und ich wahrscheinlich auch, weil ich mich geschämt habe oder so dachte, so teilweise habe ich das auch verdient, beleidigt zu werden oder so. Aber ja, ich glaube, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt so heftig, das kann, niemand muss das aushalten können. Und irgendwie muss unser Rechtssystem doch genau für solche Situationen mindestens eingreifen können. Und dann habe ich gedacht, ich mache das auf gar keinen Fall nochmal so, dass ich da hingehe und dann in so einem Büro sitze und mir sowas anhören muss, wie als ich 17 war. Deswegen habe ich dann angerufen beim Fachkommissariat für Cyberkriminalität, direkt alles dokumentiert, direkt mich bei Hate Aid gemeldet, mir einen Anwalt organisiert. Also alles genau richtig gemacht, und ich sage richtig in Anführungszeichen, weil ich glaube, es gibt leider so auch das, was man vor Gericht oder so vermittelt bekommt oft, dass es so eine Art und Weise gibt, wie man ein gutes Opfer ist, ein perfektes Opfer, ein Opfer, das alles dokumentiert, das direkt zur Polizei geht. Und ich glaube, das ist Quatsch, weil am Ende habe ich all genau das immer gemacht und trotzdem sehr viel Frustration erfahren. Der erste Frustrationsmoment war natürlich, als ich dann gesehen habe, dass Deepfakes nicht per se strafbar sind, auch wenn sie sexualisierend sind. Und also ich meine, bei mir da wurden teilweise auch Situationen dargestellt, die ich als Gewaltsituation wahrgenommen habe, also Darstellung von sexualisierter Gewalt. Und zu hören und zu lesen und zu suchen nach Urteilen, die was anderes sagen, aber festzustellen, oh, unser Rechtssystem, also oder unser Recht hat hier gerade nicht so viel zu bieten, war, glaube ich, so die erste große Frustration. Dann wurde der Täter sehr, sehr schnell ermittelt, weil er wahrscheinlich sich nicht so viel Mühe gegeben hat, zu verstecken, wer er ist. Die Bilder wurden nach so 2 Monaten gelöscht, weil wir natürlich mit jetzt 3 Institutionen quasi an die Plattform herangegangen sind, mit der Polizei, mit Hate Aid, ich alleine. Von 3 Seiten kam diese Aufforderung, das zu löschen. Der Täter hat dann leider wieder ein neues Profil mit meinem Namen, meiner Identität erstellt und so, aber zumindest gab es nicht mehr diese Deepfakes. Und dann habe ich quasi 2 Jahre lang nichts mehr gehört von der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Und das war wirklich hart, weil ich dachte, wie soll ich jetzt leben? Ich wurde ja auch ständig damit konfrontiert, dass mir Leute diese Bilder geschickt haben, um mich zu provozieren, oder die wurden weiterverbreitet. Wie soll ich damit leben? Und so, ich bekomme einfach gar keine Rückmeldung, ob jetzt was passiert, weil wir kennen doch die Identität jetzt schon seit Ewigkeiten. Warum wird da nicht mal was gemacht? Warum wird da nicht eine Anklage erhoben? Beweismittel gesichert? Und das fand ich irgendwie schon doll, ja.
Und da, also ich weiß nicht, ob du das ausführen möchtest, aber du hast vorhin gesagt, dass mit den Deepfakes, da war dann eine Grenze erreicht, weil das wolltest du dann auch nicht mehr aushalten. Also ich höre daraus, es hatte für dich auch nochmal eine andere Qualität als das, was du vorher erlebt hast. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was da jetzt die Qualität ausgemacht hat von diesen Deepfakes, weil ich habe das Gefühl, das ist auch immer noch nicht ganz angekommen bei allen, dass ein Bild, was dich ja nicht tatsächlich nackt zeigt, du bist ja nicht nackt gewesen, sondern das, ne, ist ja gefaked, worin da irgendwie die Drastik liegt für die Betroffenen.
Also ich glaube, ich muss da nochmal ansetzen, als ich das erste Mal diese Bilder gesehen habe. Und das erste Mal, als ich diese Bilder gesehen habe, ging durch meinen Kopf wirklich so, von wann ist das Bild? Also mein Kopf dachte, ich habe einen sexualisierten Übergriff im echten Leben erlebt. Und irgendwie sind davon Bilder im Internet gelandet. Und ich wusste, dass das nicht so sein kann, dass es nicht wahr ist. Aber also mein Kopf hat mehrere Sekunden, wahrscheinlich sogar mehrere Wochen gebraucht, um irgendwie das voneinander also so zu entzerren, zu entwirren, weil im ersten Moment ist man einfach überfordert und fühlt sich, ne, also es fühlt sich fast so an, als hätte man einen physischen sexualisierten Übergriff erlebt. Also ich dachte dann natürlich auch so, Gott, was ist jetzt, wenn ich mich mal irgendwo bewerbe zum Arbeiten? Jemand googelt meinen Namen, du findest ja sofort diese Bilder. Das war eine Überlegung, ne? Dann, oh Gott, was ist, wenn meine Familie das sieht? Ich möchte nicht, dass meine Familie mich so sieht. Ich möchte nicht, dass Leute, wenn sie mich das nächste Mal sehen, diese Bilder vorgesehen haben und denken, wie sieht die eigentlich nackt aus? Wie sieht die in dieser Situation aus? Und all diese Sachen haben mich total fertig gemacht. Ich habe mich total auch geschämt, ne? Obwohl ich nichts dafür konnte und so. Aber erst habe ich mich auch nicht getraut, das teilweise den Menschen in meinem engsten Umfeld zu erzählen, weil ich so dachte, das entwertet mich, dass es diese Bilder von mir gibt, auch wenn es Fälschungen sind, ja, auch wenn es generierte Bilder sind oder bearbeitete Bilder. Aber am Ende stand da halt ja auch mein Name und mein Geburtsdatum und mein Geburtsort und all das stand daneben, weil das nicht nur Bilder waren, die irgendwo gepostet wurden und das ist für alle klar, ah, das hat jemand anderes gemacht, um sie zu beleidigen oder sie zu erniedrigen, sondern das sah ja so aus, als hätte ich das selbst gepostet und als hätte ich Freude daran, mich im Internet so darzustellen, wenn das Gegenteil der Fall ist. Und deswegen glaube ich schon, dass eine andere Qualität auch von Eingriff ist, als wenn jemand einfach nur jetzt eine Beleidigung, von mir aus auch eine frauenfeindliche Beleidigung, in meinen Kommentaren schreibt. Und ich würde sagen, der krasseste Unterschied ist ehrlicherweise nicht in dem Moment, wo man das erste Mal sieht, sondern wie sich das langfristig auf mein Leben ausgewirkt hat. Denn der Unterschied ist, ich habe auch schon sexualisierte Übergriffe in meinem Offline-Leben erfahren, ja, wie wahrscheinlich viele Frauen. Und der Unterschied dort war immer, dass ich sagen konnte, das ist jetzt vorbei, ich verarbeite das jetzt, ich gehe meinen Weg weiter. Ich konnte nie sagen, es ist vorbei, nie, weil immer irgendwas passiert ist. Also entweder hat der Täter ein neues Bild gepostet oder jemand hat diese Bilder auf einem anderen Plattform gepostet oder hat mir die in einem privaten Chat geschickt, um mich zu provozieren. Und das ist das Problem an diesen digitalen Fällen von Gewalt, meiner Meinung nach, dass man eben, also man hat ein Recht auf Vergessen eigentlich, aber das Internet vergisst es einfach nicht. Und du kannst es auch nicht vergessen, solange das Internet dich ständig daran erinnert.
Danke, dass du das mit uns teilst. Ich glaube, dass auch gerade so diese Auswirkungen, die das hat, ne, also was das auch bedeutet, dass es einfach sehr wichtig ist, dass das auch ankommt in den Diskussionen, die auch darüber geführt werden. Im Deutschen Juristinnenbund setzen wir uns ja auch mit dem Thema schon seit geraumer Zeit auseinander. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht und wir haben da auch mehrere Stellungnahmen und Policy Paper, die auch mit diesem Begriff der bildbasierten sexualisierten Gewalt arbeiten. Und ich finde das immer irgendwie ganz gut, dass das auch so diese Gewaltdimension so klar benennt, ne? Also, weil das, was du jetzt ja auch geschildert hast, diese Herabwürdigung, diese Objektifizierung, das Andauern dann auch nochmal, ne, durch dieses Bildbasierte und die Problematik, dass man es eben nicht so ohne weiteres gelöscht bekommt oder jedenfalls so eine never-ending Aufgabe irgendwie hat, mit der man dann ja auch so betraut ist, um das irgendwie dauerhaft loszuwerden. Was das eigentlich für krasse Auswirkungen sind, die sexuelle Selbstbestimmung und auch einfach das Persönlichkeitsrecht einschränken.
Vor allem würde ich auch nochmal sagen, ne, wir können gucken, also auch in den Studien, die es gibt und so, wen betreffen Deepfakes, also vor allem sexualisierende Deepfakes. Und das sind halt über 95% ungefähr Frauen und Kinder. Und vor allem aber eben tatsächlich auch Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, vor allem in der politischen Öffentlichkeit. Und ich bin der Meinung, und das kann man ja auch ganz gut nachvollziehen zu den paar Fällen, die es gibt, die öffentlich bekannt sind, die werden auch strategisch genutzt teilweise, um Frauen aus der Öffentlichkeit rauszudrängen. Und oder andere migrantisierte oder benachteiligte Gruppen oder also ja auch queere Menschen und so. Und ich glaube, und werden auch in einem Kontext von zum Beispiel Desinformationskampagnen genutzt, also das heißt dann Gender Disinformation, wenn quasi Desinformationskampagnen vor allem Frauen betreffen, Frauen, die sich auch politisch vielleicht einbringen oder Politikerinnen sind. Und wenn wir uns das überlegen und dann auch so von HateAid die Studien angucken, die sagen, ne, 50% der Internetnutzer haben das Gefühl, sie können ihre Meinung im Internet nicht sagen, ohne Gewalt dann vielleicht auch zu erfahren in der Konsequenz oder Hass abzubekommen in der Konsequenz, beleidigt zu werden. 50% zensieren sich quasi selbst im Internet. Das heißt ja auch, also wie steht es um unseren demokratischen Diskurs, ja, wenn wir überlegen, wo Diskussionen heute stattfinden, wo Journalistinnen, Politikerinnen ihre Themen herholen oder ihre Meinung, ihre Haltung für den nächsten Artikel, für die nächste Rede, dann ist, glaube ich, diese Frage von digitaler Gewalt am Ende eine Frage, die ganz zentral für unser Fortbestehen der Demokratie ist.
Es ist ja jetzt auch gerade so, dass das, ich denke, aus den von dir genannten Gründen, vielleicht nicht allen, aber es ist ja durchaus angekommen in der Politik, dass es ein Problem ist und es soll angegangen werden. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir wollen da jetzt nicht ganz reingehen und nochmal so einen riesen Exkurs machen, aber es ist schon angeklungen. Also die Bestandaufnahme ist die, dass das deutsche Strafrecht derzeit sexualisierte Deepfakes als solche noch nicht unter Strafe stellt und den Schutz, den es bietet, dass dieser sehr lückenhaft ist. Und das ist in deinem Fall, so wie ich dich verstanden habe, zumindest nicht hilfreich war, das Strafrecht. Wir haben dazu, das hat Dana schon angesprochen, mehrere Folgen zu dem Thema gemacht. Wir empfehlen dir an der Stelle, wer sich da nochmal vertieft reinhören möchte. Wir würden dich jetzt natürlich gerne, oder ich würde dich gerne dazu befragen, wie du zu den politischen Vorschlägen stehst oder zu den Gesetzesinitiativen, die jetzt im politischen Raum diskutiert werden. Weil das ist ja jetzt durchaus auch ein Feld deines Aktivismus geworden, der dezidiert rechtspolitisch orientiert ist. Du hast ja ganz eigene Vorschläge auch gemacht. Yeah. Und ich habe das Gefühl, dass das, was da vom Bundesrat jetzt vorgeschlagen wurde, sehr stark fokussiert diese zweite Komponente, die du jetzt auch eingebracht hast, nämlich die Gefahr für den öffentlichen Diskurs vielleicht, beziehungsweise für die, weiß ich nicht, Wahrheit und Verlässlichkeit des Internets oder so. Also das Problem, dass das Deepfake eben nicht echt ist. Du kritisierst den Entwurf in verschiedenen Hinsichten und gehst auch darüber hinaus. Vielleicht kannst du mal sagen, was du denn für richtig halten würdest, wie hier das Strafrecht insbesondere nachzuschärfen wäre, um dem Phänomen zu begegnen.
Wir können vielleicht noch kurz sagen, ne, der Vorschlag vom Bundesrat, der geht ja dahin, einen neuen Paragraphen einzuführen ins Strafgesetzbuch, einen Paragraphen 201b, 201a gibt's ja schon. Und der soll die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch digitale Fälschung dann künftig adressieren. Ne? Das ist das, was du jetzt auch gerade so ein bisschen mit diesem Wahrheitsanspruch beschrieben hast, Selma.
Ja, also ich würde vielleicht nochmal meinen Fall auflösen, wie es bei mir am Ende ausging. Ich will die Zuhörerinnen jetzt nicht umsonst auf die Folter gespannt haben. Aber genau, also bei mir war es so, ich habe schon im Dezember angefangen, einen Beitrag zu schreiben für den Verfassungsblog, wo ich genau dieses Thema aufmache. Auch mit der Erfahrung oder mit dem Diskussion, die wir zum Beispiel Dana geführt hatten im November, als wir uns kennengelernt haben bei der Veranstaltung im Bundestag. Das hatte mich irgendwie so ein bisschen inspiriert, das nochmal so systematisch aufzuarbeiten, was mir da eigentlich passiert ist und auch was materiellrechtlich da vielleicht noch kommen müsste. Als ich dann diesen Artikel geschrieben habe, hatte ich auch noch eine Anfrage bekommen von der Zeit für ein Interview. Ich habe dann dieses Interview geführt. Und dann bekomme ich ein paar Tage später nochmal so eine Mail, hey Theresia, wir machen jetzt nochmal einen Faktencheck, das ist ja immer so üblich, wir holen nochmal quasi zu deinen Vorwürfen, in Anführungszeichen, nochmal eine Gegendarstellung von der Staatsanwaltschaft ein und von der Polizei, wo du ja jetzt irgendwie das auch ein bisschen kritisierst, wie die gehandelt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, klingt gut. Und dann habe ich so einen Anruf bekommen von dem Redakteur David Will, der den Artikel geschrieben hat. Und der meinte so, ja, Therese, ich habe eine Mail bekommen von der Staatsanwaltschaft. Die wundern sich, warum du so kritisch bist, dass das so lange gedauert hat. Weil es gibt ja schon seit August gibt's ja einen Strafbefehl. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war gerade, meine Oma lag zu dem Zeitpunkt im Sterben. Ich war auf dem Weg zu ihr hin und war so im Zug. Auf einmal bekomme ich einen Anruf von einem Zeitjournalisten, der mir sagt, ja, also seit im Prinzip, was war das jetzt, irgendwie 6 Monaten ist der Fall bei der Staatsanwaltschaft durch, weil es gibt einen Strafbefehl. Und gar nichts. Nichts. Ich habe keine einzige Mitteilung bekommen. Ich hatte eine Mitteilung bekommen, dass eine Hausdurchsuchung erfolgt war und dass dort der Täter auch geständig war und dass die Staatsanwaltschaft planen würde, irgendwann eine Anklage zu erheben. Ich dachte, ja gut, dann, ich habe 3-mal Akteneinsicht beantragt. Die wurde 3-mal quasi, ne, verwiesen auf, wir können die das gerade nicht rausgeben. Die werden mir jetzt ja sagen, wenn die Anklage erheben, weil ich ich habe, glaube ich, auch relativ klar gemacht, dass ich zum Beispiel gerne auch eine Adhäsionsklage machen würde oder also vielleicht auch ein Schmerzensgeld und sowas in dem Strafprozess. Aber genau, ich war auf jeden Fall sehr schockiert, dass es nicht so passiert ist und habe mir dann aber natürlich auch die Mail angeguckt und dann auch nochmal Akteneinsicht beantragt. Und am Ende gab es eine Geldstrafe für den Täter in meinem Fall. Und diese Geldstrafe bedeutet natürlich, dass der jetzt vorbestraft ist, das muss man sagen. Allerdings war die Strafbarkeit quasi nur über Verleumdung, also 187 StGB, über Nachstellung, weil es eben diese Vortäuschung meiner Identität gab in meinem Fall, 238 StGB. Und dann vor allem aber auch über 22 und 23 Kunsturhebergesetz. Das ist eben so eine Vorschrift aus dem Nebenstrafrecht, die es seit irgendwie 150 Jahren gibt, die natürlich nicht auf Deepfakes geschrieben wurde mit dem Sachverhalt im Kopf, sondern wo es nur darum ging, dass man halt nicht auch in irgendwelchen random Menschen Fotos machen soll und die veröffentlichen soll und so weiter. Und ich muss natürlich sagen, es ist cool, dass es einen Strafbefehl gab und überhaupt quasi mal ein Urteil, weil das ist der erste bekannte Fall in Deutschland, wo wir von einem Urteil wissen. Das muss man auch sagen. Es gibt keine Rechtsprechung, was ich crazy finde, weil halt die meisten Verfahren eingestellt werden, weil Täter können nicht ermittelt werden oder es gibt kein, in Zitat, öffentliches Interesse. Also quasi, ne, die Staatsanwaltschaft sagen, naja, das ist ja keine schwere Straftat. Das ist jetzt, dass wir das verfolgen, das kostet uns viel Arbeitskraft und dann stellen wir das ein. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, dass in der Art und Weise, also in der Masse, die da meine Rechte verletzt wurden, finde ich eine Geldstrafe jetzt nicht so, persönlich finde ich das ziemlich wenig und finde es natürlich auch frustrierend, dass sich dann beholfen werden muss mit so Paragraphen aus dem Nebenstrafrecht. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel, ne, hätte er jetzt nicht und mit meinem Namen das Bild veröffentlicht, wäre zum Beispiel der Stalking-Paragraph weggefallen. Und auch der Verleumdungsparagraf wäre, wenn es nicht ganz so explizit sexuell gewesen wäre, wahrscheinlich nicht anwendbar gewesen. Oder ist zumindest sehr, sehr streitig auch in der Literatur, wie das zu bewerten ist bei Deepfakes. Und deswegen bräuchte es halt eigentlich, nicht nur wegen meinem Fall, sondern grundsätzlich, bräuchte es einen eigenen Straftatbestand. Das ist meine Forderung. Ich glaube auch, dass das alleine dazu führen würde, dass die Staatsanwaltschaften nicht mehr einfach so einstellen würden, sondern der Gesetzgeber hätte klar entschieden, das ist ein Unrecht, was wir irgendwie vom Strafrecht erfassen wollen. Und ich glaube, der Anreiz für Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften wäre höher, meiner Meinung nach, wenn es einen eigenen Straftatbestand gäbe. Aber vor allem wahrscheinlich würden wir überhaupt mal Rechtsprechung bekommen und würden überhaupt die Möglichkeit eröffnen für Betroffene von sexualisierten Deepfakes, sich überhaupt zu wehren. Meine Forderung geht aber noch ein bisschen weiter. Und zwar, ich sage nicht nur, es braucht einen eigenen Straftatbestand, sondern ich finde, sexualisierte oder pornografische Deepfakes sollten auch ab der Erstellung schon strafbar sein. Das ist eben nicht das, was in den aktuellen Entwürfen von zum Beispiel dem Bundesrat drin steht oder auch von den, ich glaube, die Bundesrechtsanwaltskammer hatte auch schon mal so einen Probeparagraphen entworfen oder so. Also die meisten sagen, ja, alle Deepfakes packen wir jetzt in einen Topf und die machen wir in einen Straftatbestand und da wird dann alles irgendwie drunter gefasst. Aber meiner Meinung nach ist es ein sehr, sehr großer Unterschied, ob ich einen pornografischen Deepfake erstelle oder einen Deepfake-Video von, sagen wir, Friedrich Merz, der sagt, ich liebe meinen Kaninchenzüchterverein. Also die Qualität des Eingriffs in die Rechte der dargestellten Person sind meiner Meinung nach so unterschiedlich, dass es zumindest Sinn ergeben würde, die so ein bisschen auszuzerren und in so einem neu zu schaffenden Straftatbestand vielleicht auch differenziert zu behandeln. Also das ist meine Forderung an der Stelle.
Es ist ja auch ein Problem der geltenden Rechtslage, dass eben gerade diese Sexualisierung und auch der Eingriff in das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung eigentlich mit den bisherigen Straftatbeständen ja wirklich kaum abgedeckt wird. Ne? Also das Kunsturheber-Nebenstrafrecht, ne, diese Regelung, das richtet sich dann ja auf das Recht am eigenen Bild beispielsweise. Ne? Aber da geht es eben nicht um diese Sexualisierungsdimension. Deswegen fand ich das auch ganz überzeugend, jetzt auch in deinem Vorschlag, den du im Verfassungsblog jetzt ja im Januar veröffentlicht hast, unter dem Titel Bildbasiert, aber unsichtbar, verlinken wir natürlich auch den Beitrag, dass du da auch diese Differenzierung aufgemacht hast. Eine zweite Differenzierung, die ich da jetzt rausgelesen habe, ist die schon bei dem Herstellen anzusetzen, nicht erst bei dem Verbreiten des Materials. Vielleicht kannst du uns da nochmal sagen, warum du das für wichtig erachtest, auch schon diesen Prozess des Herstellens mit in die Strafbarkeit zu nehmen.
Ich glaube, dass bei der Verbreitung anzusetzen funktioniert für diese, sage ich mal, nicht sexualisierenden Deepfakes hervorragend, weil da geht es ja darum, dass man jemandem wirklich eine Aussage zulegt oder sich an der Identität eines anderen bedient. Und der Unrechtserfolg, der dann entsteht, entsteht ja dadurch, dass viele Menschen das sehen und vielleicht ihre Wahrnehmung von der Person sich verändert. Ne? Also bei den sexualisierenden Deepfakes, finde ich, ist es anders. Weil ich meine, Dana, du bist die Expertin für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass sich das auch schon verwirklicht, wenn ich von jemandem ein Bild erstelle und das mir privat angucke oder ein KI-Porno, ja, um es mal runterzubrechen. Also wenn jemand zu Hause sitzt und ein KI-Porno von mir erstellt, dann kreiert er eine realistische Darstellung von mir in einer sexuellen Situation, in der ich nicht war, vielleicht sogar einer gewaltvollen sexuellen Situation, in der ich nicht war. Und meiner Meinung nach ist das schon ein Eingriff in mein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, was eben schon viel, viel früher sich dann auch verwirklicht. Und gleichzeitig auch nochmal praktische Aspekte einzugehen, würde das auch bedeuten, dass zum Beispiel, wenn es gibt eine Hausdurchsuchung, wir finden bei jemandem hunderte KI-Pornos von jungen Aktivistinnen und jungen Politikerinnen. Wir könnten nichts machen, weil er hat die ja nicht verbreitet. Und selbst wenn er die verbreitet hat, müssten wir das erstmal beweisen können, also die Staatsanwaltschaften und die Behörden. Und das ist ja oft ganz schön schwierig. Also gerade wenn zum Beispiel Messenger genutzt werden und nicht jetzt das auf Instagram gepostet wird, ne? Also wenn das bei Telegram gepostet wird oder in einem verschlüsselten Chat oder so. Und da gibt's ja riesige Gruppen, wo genau solche Bilder auch gepostet werden. Diese Plattformen arbeiten teilweise nicht mit Behörden zusammen. Das heißt, auch von dieser Verfolgungsperspektive ergibt es meiner Meinung nach Sinn, schon bei der Herstellung anzufangen. Aber das ist dann eher ein rechtspolitisches Argument und nicht mehr so ein dogmatisches.
Ich meine, es wirft ja auch die Frage auf, und das ist was, was ich dich auch schon habe sagen hören, dass wir immer so jetzt, wir hatten diese große Debatte, oder es war jetzt irgendwie in den Medien sehr stark um Grog, als es irgendwie hochgespült wurde und sichtbar wurde, wie einfach es ist, sexualisierte Deepfakes von existierenden Personen herzustellen. Und da habe ich dich sagen hören, finde ich sehr klug, wir tun immer so, als würde die KI das machen, aber das machen eigentlich Menschen. Aber wahr ist ja auch, es macht auch die KI in dem Sinne, als dass sie es ermöglicht. Das wirft ja auch die Frage auf, wenn wir ansetzen beim Herstellen des Deepfakes nach deinem Vorschlag, wie können wir denn die KI selbst in die Verantwortung nehmen? Oder denkst du, da sollte auch nochmal stärker reguliert werden, um vielleicht einfach das von vornherein schon zu verhindern?
Ja, das ist ein sehr großes, sehr komplexes Thema. Aber tatsächlich zum Beispiel in Großbritannien wurde jetzt angekündigt, die wollen ab der Herstellung schon die sexualisierenden Deepfakes strafbar machen. Und am nächsten Tag haben die zwei größten Deepfake-Porno-Websites den Zugang zu ihrer Website für Großbritannien gesperrt. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass die Plattformen sehr wohl im Blick haben, wie wahrscheinlich ist es, dass wir damit wegkommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir mit einem vielleicht einem kleinen Klaps von einer Regulierungsbehörde oder den Polizeibehörden oder so davonkommen? Und natürlich ist es so, dass wenn man schon bei der Herstellung ansetzt, das für zum Beispiel Grog, also Anbieter von Generierungstools, die das erlauben, eher auch selbst in eine Strafbarkeit reinrutschen können. Also natürlich nicht die juristischen Personen, weil das deutsche Strafrecht bekanntlichermaßen nur für natürliche Personen gilt, aber zum Beispiel für die Leute, die die Architekten sind dieser Infrastruktur oder wie gesagt, ich bin da keine Expertin, aber die Praxis zeigt zumindest, dass die Unternehmen das genau im Blick haben. Und was die Regulierung angeht, also natürlich müssen wir besser regulieren. Ich glaube, wir müssen nicht mehr regulieren, sondern besser. Und was ich damit meine, ist, wir haben den Digital Services Act, wir haben den AI Act auf EU-Ebene. Wir haben damit wahrscheinlich die weitreichendsten und detailliertesten Gesetzestexte weltweit im Umgang mit Plattformen, im Umgang mit KI. Und ich finde die sehr gut tatsächlich. Mein Wunsch wäre da an der Stelle nicht, dass wir da unbedingt neue Gesetze brauchen, sondern dass wir gucken, dass die bestehenden Gesetze umgesetzt werden, weil am Ende kann es nicht sein, dass das Recht irgendwie gefühlt für alle gilt, außer im Internet und außer für riesige Tech-Konzerne, die sich dann mit Briefkästen im Ausland oder sonstigen Tricksereien irgendwie aus der Verantwortung rauswieseln, während sie gleichzeitig die Architekten der Infrastruktur sind, die genau diese Sachen erlauben und die am Ende von der digitalen Gewalt monetär profitieren. Denn am Ende, ne, die Plattform, auf der diese Deepfakes von mir gepostet wurden, die haben damit Geld verdient, dass da Leute hängen geblieben sind, sich das angeguckt haben, Werbungen waren. Und ich glaube, das wäre gut, wenn wir darüber eine konstruktive Debatte führen würden, ja.
Ich finde, deine Ausführungen haben auch gerade nochmal gezeigt, dass es dann auch eine Debatte ist, die über Strafrecht weit hinausgeht, ne? Also wo man ja im Prinzip noch ganz viele andere Bereiche hat, die es auch mit zu adressieren gilt. Ich fand ganz interessant, da bin ich jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen hängen geblieben bei der Aussage und würde damit vielleicht auch schon so in Richtung einer quasi abschließenden Frage zusteuern wollen. Du hast gesagt, es kann ja irgendwie nicht sein, dass wir so ganz viele Rechte und auch Instrumente haben und im Internet gelten die dann irgendwie alle nicht. Jetzt scheint mir so in jüngerer Zeit die politische Debatte ja durchaus auch so gewisse Probleme erkannt zu haben und auch zu überlegen, wie man damit jetzt umgeht. Die Themen, die jetzt gerade im Moment so diskutiert werden, die gehen ja aber nochmal in eine ganz andere Richtung, ne? Also zum Beispiel Merz hat ja gerade sich nochmal für die Klarnamenpflicht im Internet ausgesprochen. Es gibt die Initiative, ob wir vielleicht so wie in Australien ein Mindestalter für Social Media brauchen. Mich würde schon interessieren, wie nimmst du diese Richtung wahr, in der die Debatte da gerade geführt wird?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist so ideenlos. Also das ist wirklich, wir haben so ein großes Problem mit der Art und Weise, wie Diskurse auf Social Media geführt werden, wie diese Tech-Konzerne agieren können und was die sich alles leisten können und unsere Demokratie, glaube ich, da auch ein Stück weit angreifen. Also nochmal als Stichwort, ne, Elon Musk, der Alice Weidel irgendwie eine riesige Bühne bietet. Also sorry, aber dann ist X halt keine neutrale Plattform mehr. Dann ist X halt Parteizentrale für autoritäre Parteien, so. Und dann sozusagen nicht darauf zu gucken, wo hakt denn gerade die Umsetzung unserer Gesetze, sondern darauf zu gucken, was können wir jetzt so symbolpolitisch teilweise auch machen, finde ich wirklich schwach. Also finde ich sehr enttäuschend, denn am Ende kann ich sagen, ne, ich habe so viele Verfahren, wo ich die Klarnamen der Täter habe, und es passiert trotzdem nichts. Also so, es wird trotzdem eingestellt oder liegt dann 10 Monate in irgendeiner Staatsanwaltschaft rum. Genauso mit zivilrechtlichen Verfahren, die ich führe. Also so, solange wir es nicht schaffen, dass unsere Behörden die bereits existierenden Instrumente unseres Rechtsstaates gut anzuwenden, vielleicht auch über die Behörden hinweg interdisziplinär arbeiten. Solange wir das alles nicht hinbekommen, verstehe ich wirklich nicht, was eine Klarnamenpflicht groß verändert, außer dass dann halt die 17-jährige Aktivistin in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht nicht mehr so sich anonym belesen kann oder dass der queere Jugendliche im Dorf in Bayern keinen Safe Space mehr hat, wo er vielleicht mit anderen queeren Jugendlichen sich austauschen kann. Also ich glaube, wir würden damit so viel wegnehmen und so wenig gewinnen im Vergleich zu diese großen systemischen Probleme mal anzugehen. Aber das ist natürlich keine gute Zitatkachel. Und ich glaube, das ist dann einer der zentralen Gründe, warum wir das nicht diskutiert sehen und warum das nicht aus Friedrich Merz Mund kommt als Vorschlag. Also ja, ich bin auch nicht per se gegen eine Altersbegrenzung auf Social Media, aber ich weiß nicht, ob 60-, 70-Jährige besser sind im Umgang mit Medien, wenn ich mir Facebook-Gruppen angucke.
Auf keinen Fall, ja. Ich finde schön, dass du jetzt gerade in deiner letzten Antwort, an die ich übrigens jetzt noch eine Abschlussfrage anschließe, nochmal das aufgemacht hast, was uns irgendwie in dem Gespräch vielleicht jetzt auch beschäftigt hat, nämlich so ein bisschen Licht und Schatten des Internets. Mhm. Wenn du auch am Ende sagst, Klarnamenpflicht geht halt auch dann zu Lasten derjenigen, die den Internet als einen Raum nutzen, um sich zu empowern und auch als einen notwendigen Raum begreifen. Und gleichzeitig hast du vorhin gesagt, du hast irgendwie fast schon so eine Haltung entwickelt zum Internet wie, ich gehe da rein und ich muss da auch was aushalten, weil anders geht's auch nicht. Ne? Also das ist ja de facto ja einfach so. Jetzt ganz zum Schluss vielleicht nochmal die Frage, das ist einfach eine Ambivalenz, glaube ich, gerade, die ist nicht aufgelöst. Jetzt bist du jemand, die sich entschieden hat, nicht rauszugehen. Die hat offensichtlich sich dann auch entschieden, manche Dinge nicht mehr auszuhalten und dagegen vorzugehen und da, wo man nicht vorgehen kann, dafür zu kämpfen, dass man bald dagegen vorgehen kann. Aber dennoch bist du ja dieser Ambivalenz wahrscheinlich auch täglich ausgeliefert. Vielleicht kannst du abschließend nochmal sagen, hast du für dich da persönliche Strategien entwickelt, wie du damit umgehst und was du vielleicht auch raten kannst, wie das leichter fällt?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein krasser Work in Progress. Also so, ich habe das schon angedeutet, früher habe ich da immer irgendwie einfach gedacht, ich muss da durch. Dann habe ich das so ein bisschen, bin ich in Kampfmodus gegangen. Dann hat der Kampfmodus nicht so ganz funktioniert. Also am Ende, glaube ich, muss jeder ein bisschen für sich selbst herausfinden, was man machen möchte, wie man damit umgehen möchte. Was ich grundsätzlich empfehlen kann, ist, glaube ich, schon das nicht alleine zu machen. Also in welcher Art ihr das nicht alleine macht, also das ist dann auch wieder eure Entscheidung. Also zum Beispiel, was ich gemacht habe, ist, ich wollte diese Deepfakes nicht sehen. Ich habe meine Freunde gefragt, ob die die für mich dokumentieren können, also Screenshots anfertigen können, auch rechtssicher, also dass man das Datum und den Kontext sehen kann, damit ich das nicht machen muss, weil ich wusste, wenn ich das sehe, das tut mir nicht gut. Was ich gemacht habe, ist eben, mich an Beratungsstellen zu wenden. Nicht nur HateAid, ich war auch bei einer Stalking-Beratungsstelle. Über mehrere Monate war ich da jede Woche und habe so Beratungsgespräche wahrgenommen mit ausgebildeten Sozialarbeitern und Psychotherapeuten und sowas. Ich glaube, das ist so wirklich meine Nummer eins Empfehlung. Und vor allem natürlich hilft es auch, mit anderen Menschen zu reden, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Also da hatte ich irgendwie Aktivistinnen und Content-Creatorinnen und Politikerinnen, die sich dann teilweise auch die Zeit genommen haben, mir zuzuhören, wenn ich nach dem nächsten Gerichtsurteil mega am Boden zerstört war. Und das waren auch teilweise Menschen, wo man das vielleicht gar nicht so erwarten würde. Und ich glaube, ja, einfach so ein bisschen ein Auge darauf zu haben, wer sind diese Menschen, und dann das Angebot von ihnen wahrzunehmen. Das hat mir geholfen. Und am Ende, ich glaube, tut es auch wirklich gut, einfach manchmal das Handy abzustellen oder zu sagen, man macht jetzt eine Pause. Ich habe, als ich angefangen habe, Social Media so richtig zu machen, habe ich dann auch immer so ein bisschen gemerkt, dass ich so einen Druck hatte, ich muss jetzt jede Woche posten, sonst mag der Algorithmus mich nicht mehr. Und ich habe festgestellt, das stimmt einfach wirklich nicht. Also vielleicht hat das minimale Auswirkungen, aber am Ende ist doch wichtiger, dass es mir langfristig Spaß auch macht, manchmal Sachen zu posten oder so. Und wenn ich dann halt manchmal keine Views mehr habe oder so, ist das auch egal, weil das Tolle an diesen schnelllebigen Kurzvideo-Plattformen ist ja, dass jedes Video erneut quasi in den Algorithmus reingeworfen wird und dann geguckt wird, ob das Video geguckt wird oder nicht. Das heißt, man kann auch mit jedem Video, hat man eigentlich eine neue Chance, viral zu gehen, ja, um es mal runtergebrochen auszudrücken, ja.
Wunderbar, das nehmen wir dann alle mal mit, auch diejenigen, die das sich noch nie gewagt haben. Die Chance liegt in jedem neuen Video. Vielen Dank, Theresia. Das war ganz spannend und klug.
Ja, und ich glaube auch sehr inspirierend für unsere Zuhörenden. Da sind ja auch viele dabei, die entweder sehr feministisch interessiert sind oder eben auch sehr rechtspolitisch interessiert oder Jura studieren. Und ich finde, da bist du einfach so ein echtes Vorbild.
Dankeschön. Das ist wirklich richtig lieb, danke.
Feministische Fundstücke.
Dann sind wir bereit für unsere feministischen Fundstücke, unsere Lieblingsrubrik, in der wir uns gegenseitig überraschen mit wirklich allem, was uns gerade über den Weg gelaufen ist und entweder begeistert oder aufregt oder ein All-Time-Classic ist. Und das kann jegliches Genre sein. Deswegen sind wir sehr gespannt, Theresia, was du mitgebracht hast. Aber es hat auch die Tradition, dass Dana und ich hier anfangen und du dann den Abschluss bildest. Deswegen, Dana, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe heute einen kleinen Beitrag mitgebracht aus dem Verfassungsblog, und zwar von Elisabeth Holzleitner. Und man muss dazu wissen, Selma und ich sind Elisabeth Holzleitner Ultras. Elisabeth Holzleitner ist eine Professorin aus Wien, die sich mit Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies beschäftigt und die auch schon mal bei uns im Podcast war. Das ist auch wirklich eine legendäre, großartige Folge. Wir hatten sehr viel Spaß. Und sie hat jetzt Mitte Februar einen Beitrag veröffentlicht, der heißt Avantgarde der Geschlechtervielfalt. Vielfalt. Und da hat sie sich auseinandergesetzt mit den neuen Entwicklungen in Österreich. Da hat nämlich der Verfassungsgerichtshof eine Entscheidung getroffen und damit das Recht der geschlechtlichen Selbstbestimmung nochmal gestärkt. Also auch anerkannt, dass es jenseits von männlich und weiblich eine Geschlechtsidentität gibt, die auch verfassungsrechtlich geschützt ist. Das sind ja Entwicklungen, die wir aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch aus Deutschland kennen. Aber ich finde, es ist auch mal ganz interessant zu gucken, was passiert eigentlich so in den anderen EU-Ländern im Umkreis. Und deswegen finde ich das einfach einen sehr spannenden, informativen Beitrag, sich diese, ich glaube, aus Österreich sagt man, diese Glosse über dieses Erkenntnis des Gerichts anzuschauen.
Wunderbar. Ich habe so ein bisschen gelacht, weil wir vorher gesagt haben, Prof. Dana bringt dir immer ganz kluge Sachen zum Lesen mit. Und sie wird hier dem Klischee wieder gerecht. Ich bediene vielleicht mein eigenes Klischee, weil ich häufig Rechtsentwicklungen mitbringe oder Entscheidungen. Aber ich kann super anknüpfen an das, was du gesagt hast, Dana. Ich habe nämlich diesmal auch aus dem nicht deutschen Raum und sogar dem außereuropäischen Raum eine Entscheidung mitgebracht, die mir untergekommen ist in einem Newsletter Internationales. Und zwar vom, jetzt kommt's, Supreme Court in Indien. Und das ist mir aufgefallen, weil der Titel sozusagen war, warum es in den Newsletter auftauchte, Recht auf Menstruationsgesundheit als Ausdruck des Rechts auf Leben und des chancengleichen Zugangs zur Ausbildung anerkannt. Da wurde ich aufmerksam.
Das ist ja spannend.
Korrekt, weil ich so dachte, Mensch, davon sind wir hier irgendwie so weit entfernt. Und ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich war geradezu überrascht, dass da Indien offensichtlich vorprescht oder der Supreme Court. Und das Ganze geht zurück auf etwas, was es wohl auch in Indien gibt in der Verfassungsgerichtsbarkeit. Ein Public Interest Litigation, also offensichtlich etwas, was, ich habe das jetzt nicht verifiziert, aber ich stelle mir vor, dass man Anträge im öffentlichen Interesse vor den Supreme Court bringen kann, ohne dass es klagende Personen braucht oder beschwerdeführende Personen. Und da ging es darum, mit dem Ziel, separate Toiletten für Schülerinnen und Menstruationsprodukte in allen staatlichen Schulen zu schaffen, also offensichtlich etwas, was es auch noch nicht gibt, um gegen Fehlzeiten und Schulabbrüche zu kämpfen. Und da hat der Supreme Court entschieden, dass in der Tat unzureichende Hygieneeinrichtungen und fehlende Menstruationsprodukte sowie die Stigmatisierung der Menstruationsgesundheit Barrieren für das Grundrecht auf Bildung sind oder seien und zugleich ein Verstoß gegen das Recht auf Gesundheit, der ein Aspekt der Menschenwürde ist. So, das fand ich irgendwie mal ein wirklich, eine kluge Entscheidung, kluge Einsichten, die da formuliert wurden und wünsche mir vielleicht, dass sich hier die deutsche Rechtsentwicklung eine Scheibe von abschneidet.
Ich bleib auch mal gleich bei dem Internationalen. Ich kann, wenn ich abends aus der Bibliothek nach Hause komme, ich kann nicht mehr Jura-Sachen lesen, es tut mir leid. Und ich hatte so eine kleine Leseblockade. Und dann hat eine sehr gute Freundin von mir zu meinem Geburtstag mir eine Novelle geschenkt, auch so gebraucht und richtig zerflettert. Und ich wusste, das Buch wurde sehr viel geliebt von ihr. Und es geht um das Buch Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Also ich glaube, sie ist bekannt vor allem für diesen Satz "We should all be feminists", was ich natürlich erstmal so unterstützen würde. Es gibt auch einige tolle TED-Talks von ihr. Es gibt ein tolles Panel mit Angela Merkel mit ihr. Also aber falls man sich jetzt nicht unbedingt mit quasi abstrakt postkolonialen Feminismus auseinandersetzen möchte, sondern einfach mal gute, gut geschriebene Frauenfiguren lesen möchte, dann, ich habe bis jetzt nur Amerikaner von ihr gelesen, aber ich habe gehört, in ihrem neuen Buch geht es auch um 4 verschiedene Frauen. Dann kann ich einfach ihre Bücher empfehlen, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wirklich, wenn ich mal eine komplex geschriebene Frau lesen kann, dann ist das für mich wirklich wie Urlaub und dann gehe ich total da drin auf und freue mich immer. Und gerade in dem Kontext, also in Amerikaner geht es ja auch viel so darum, natürlich auch wie das so ist, aus Nigeria nach Amerika oder nach Großbritannien zu kommen, dort an Elite-Unis zu sein und dann wieder ins eigene Land zurückzukommen, irgendwie sich nicht mehr ganz heimisch zu fühlen, aber irgendwie auch nirgendwo so richtig. Und ich weiß nicht, als jemand, der irgendwie jetzt auch schon viel rumgekommen ist, finde ich das total spannend und natürlich auch nochmal spannend, so die Perspektive einer nigerianischen Frau auf zum Beispiel die Kultur und das Ausbildungssystem und die Politik in Amerika.
Klasse. Ein tolles Fundstück, finde ich super. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Theresia, für das Gespräch, für die tollen Empfehlungen. Wir verlinken wie immer alles und dann freuen wir uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.